Ja, guten Morgen. Ich freue mich, wieder bei euch zu sein und euch heute über das Thema die Predigt zu halten, das schon angekündigt wurde. In der griechischen Mythologie, da erzählt man sich eine Geschichte von Danaos und Ägyptos, zwei Zwillingsbrüder, die sich dauernd stritten. Als ihr Vater gestorben war, entzweiten die beiden sich dermaßen, dass sie nichts mehr miteinander zu tun haben wollten. Und Ägyptos, der wollte aber Frieden. Und so macht er seinem Bruder Danaos den Vorschlag, dass seine 50 Söhne die 50 Töchter von Danaos heiraten sollten. Dieser ging natürlich auf den Vorschlag ein, sammelte seine 50 Töchter um sich und breitete ihnen einen Vorschlag aus und ließ sie einen schrecklichen Eid schwören. Denn in der Brautnacht sollten die 50 Schwestern, diese 50 Brüder, ermorden. 49 von ihnen taten es, die Älteste tat es nicht. Und sie wurde von den Göttern freigesprochen. Die 49 anderen, die wurden in die Unterwelt geschickt und mit einer ewigen Qual belegt. Und zwar sollten sie immer und immer mit durchlöcherten Gefäßen Wasser schöpfen. Mit einem Sieb, mit einem Fass, mit Löchern drin. Und dieses Wasser floss immer wieder ab. Und diese mühsame, langwierige und doch gänzlich fruchtlose Arbeit ist heute sprichwörtlich geworden. Man spricht davon, das Wasser im Fass der Danaiden zu schöpfen. Kennt ihr dieses Gefühl, dass man mit löchrigen Gefäßen schöpft? Man beginnt eine Sache mit Freude und auf einmal wird es kompliziert. Man lernt vielleicht für eine Klassenarbeit und schreibt doch eine schlechte Note. Man geht jeden Tag hart arbeiten und am Ende reicht das Geld doch nicht bei den steigenden Preisen. Man gibt sich viel Mühe bei der Kindererziehung und die geraten doch nicht so, wie man es sich vorgestellt hat. Ziele, die man sich am Jahresanfang setzt, werden schon nach der ersten Woche gebrochen. Egal, was man versucht zu greifen, es zerrinnt einem wie Wasser oder Sand in den Händen. Genau das erlebten die Juden auch in der Zeit, als sie aus der babylonischen Gefangenschaft zurückkamen. Sie säten, sie aßen, sie tranken, kleideten sich, bewahrten ihren Lohn auf und trotzdem ernteten sie wenig, wurden nicht satt, blieben durstig, konnten sich nicht warm halten und der Lohn, der rieselte durch durchlöcherte Beutel. Woran lag das? Dachten sich vielleicht die Juden damals und vielleicht denken wir das uns auch manchmal. Woran liegt es, dass man mit danaiden Gefäßen schöpft? Die Antwort, eine mögliche Antwort, finden wir heute vielleicht im ersten Kapitel aus Haggai. Haggai 1:1-15. Ich möchte kurz so zum Kontext was sagen. In was für einer Situation steckte das Volk damals, als Haggai Prophet war? Gott hatte mit seinem Volk Israel am Berg Sinai einen Bund geschlossen. Er hatte das Volk groß werden lassen. Er hatte ihm ein Land gegeben, ein Gesetz. Aber immer wieder brach Israel dieses Gesetz. In der Zeit der Richter ging es bergauf, bergab. Zur Zeit der Könige wurde es für kurze Zeit ein bisschen besser. Aber danach gab es eine Trennung im Land. Es gab das Nordreich Israel und das Südreich Israel. Diese beiden Brüdervölker lagen die meiste Zeit im Streit und im Bürgerkrieg. Im Nordreich herrschten durchweg gottlose Könige und im Südreich gab es hin und wieder mal einen gottesfürchtigen König. Im Westen lag das Meer, im Osten die Wüste. Im Süden das Großreich Ägypten und im Norden, da bildete sich eine neue große Weltmacht, das Volk der Assyrer. Vor Assyrien hatte das Nordreich Israel Angst und so verbündete es sich mit einem anderen Volk, den Syrern, und schlossen sich zusammen. Zusammen wollten sie zunächst gegen das Südreich kämpfen, um ihre Macht zu testen und auszuprobieren. Das Südreich wiederum verbündete sich mit dem Großreich Assyrien. Es kam zum Kampf, das Nordreich wurde besiegt, es wurde in die Gefangenschaft geführt und von dort kam es auch nie wieder zurück. Diese Verbindung zwischen dem Südreich Juda und dem assyrischen Weltreich, das hat aber seinen Preis. Das Südreich musste Tribut zahlen. Und im Verlauf der Geschichte wurde das Südreich abtrünnig. Es zahlte einfach nicht den Tribut. Und so kam es, dass irgendwann in 3 Etappen auch das Südreich in die Gefangenschaft geführt wurde. Juda vertraute sich diesem Großreich an und nicht Gott. Das assyrische Weltreich wurde abgelöst vom babylonischen und das babylonische und zur Zeit des babylonischen Weltreichs, da kam es zu dieser Wegführung vom Volk im Südreich. Gott hatte immer wieder an den Bund erinnert, den Gott mit dem Volk Israel geschlossen hatte, dem das Volk zugestimmt hatte. Und Gott hatte dem Volk Segen und Fluch vorgelegt. Segen, dann, wenn sich das Volk an den Bund hält, und Fluch, wenn das Volk sich nicht dran hält, wenn es bundesbrüchig wird. Und die Strafe dafür würde das Exil sein. Eine Wegführung aus dem verheißenen Land. Und 586 vor Christus machte Gott dieses Versprechen wahr. Die Babylonier führten das Volk weg. Es lebte in der Gefangenschaft und so lesen wir zum Beispiel im Psalm 137, an den Flüssen von Babylon saßen wir und weinten, wenn wir an Zion dachten. Gott schien sein Volk vergessen zu haben. Aber dem war nicht so. Geschichten von Daniel, von Esther, die beweisen das, dass Gott sein Volk nicht vergessen hatte. Und schon Jeremia hatte zugesagt, dass diese Gefangenschaft nur 70 Jahre lang dauern würde. Auch die Babylonier wurden besiegt von den Persern. Und die Perser hatten eine andere Politik. Sie ließen die Völker wieder in ihr Land zurückziehen, damit sie dort ihren Göttern dienen konnten und auch ein gutes Wort für den persischen König einlegen konnten. Und so lesen wir in den Büchern von Esra und Nehemia, Haggai, Sacharja und Malachi, wie es nach dieser Zeit zuging. 537, 36 circa, wurde mit dem Tempelbau begonnen. Die Juden durften zurückziehen und begannen wieder den Tempel Gottes aufzubauen. Der war zerstört worden. Aber es gab Widerstand aus den Nachbarvölkern, die wollten das nicht zulassen. Und so legten sie Beschwerde ein beim persischen König und der Tempelbau stockte für 16 Jahre. 16 Jahre passierte einfach nichts. 520 vor Christus trat dann endlich der Prophet Haggai auf und ermutigte die Leiter des Volkes und auch das Volk selbst, endlich wieder den Bau am Tempel fortzuführen. Und genau da setzt unser Text ein. Beginnt mit einer genauen Zeitangabe. Im 2. Jahr des Königs Darius, das ist der persische König, im 6. Monat am 1. Tag des Monats geschah das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai zu Zerubabel, dem Sohn Shealtiels, dem Statthalter von Juda, und zu Jeschua, dem Sohn des Jozadak, dem hohen Priester. So spricht der Herr der Herrscher: Dieses Volk sagt, die Zeit ist noch nicht gekommen, das Haus des Herrn zu bauen. Und das Wort des Herrn geschah durch den Propheten Haggai: Ist es für euch selber an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus verödet daliegt? Und nun, so spricht der Herr der Herrscher: Richtet euer Herz auf eure Wege. Ihr habt viel gesät, aber wenig eingebracht. Ihr esst, aber werdet nicht satt. Ihr trinkt, aber seid doch durstig. Ihr kleidet euch, aber es wird keinem warm. Und der Lohnarbeiter erwirbt Lohn in einen durchlöcherten Beutel. So spricht der Herr der Herrscher: Richtet euer Herz auf eure Wege. Steigt hinauf ins Gebirge und bringt Holz herbei und baut das Haus. Dann werde ich Gefallen daran haben und mich verherrlichen, spricht der Herr. Ihr habt nach vielem ausgeschaut und siehe, es wurde wenig. Und brachtet ihr es heim, so blies ich hinein. Weshalb das? Spricht der Herr der Herrscher: Wegen meines Hauses, das verödet da liegt, Während ihr lauft, jeder für sein eigenes Haus. Deshalb hat um euretwillen der Himmel den Tau zurückgehalten und die Erde hat ihren Ertrag zurückgehalten. Und ich habe eine Dürre gerufen über das Land und über die Berge und über das Korn und über den Wein und über das Öl und über das, was der Erdboden hervorbringt und über die Menschen und über das Vieh und über allen Arbeitsertrag der Hände. Da hörten Zerubabel, der Sohn des Shealtiels, und der Hohepriester Jeschua, der Sohn des Jozadak, und der ganze Rest des Volkes auf die Stimme des Herrn, ihres Gottes, und die Worte des Propheten Haggai, so wie der Herr, ihr Gott, ihn gesandt hatte. Und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Da sprach Haggai, der Bote des Herrn, im Auftrag des Herrn zum Volk, ich bin mit euch, spricht der Herr. Und der Herr erweckte den Geist Zerubabels, des Sohnes Shealtiels, des Statthalters von Juda, und den Geist Jeschuas, des Sohnes Jozadaks, des Hohen Priesters, und den Geist des ganzen Restes des Volkes, so dass sie kamen und sich an die Arbeit am Haus des Herrn, der Herrscharen ihres Gottes, machten. Am 24. Tag des sechsten Monats im zweiten Jahr des Königs Darius. Was wissen wir über diesen Propheten Haggai? Eigentlich gar nicht so viel. Auf jeden Fall wissen wir, dass er eine relativ kurze Zeit nur aktiv war. Nämlich nur ganze 4 Monate. War er ein Hofprophet oder war er ein einfacher Bauer gewesen? Haggai tritt in diesem Buch komplett zurück und er stellt Gott in den Vordergrund. Haggai unterscheidet sich von den meisten Propheten, die viel gepredigt hatten und immer wieder an Gottes Gebote erinnert hat, an Gottes Bund. Und sie erlebten viel Verfolgung. Sie sprachen scheinbar gegen eine Wand. Nicht so bei Haggai. Haggai spricht und das Volk reagiert positiv darauf. Sein Dienst ist der totale Erfolg. Vers 1 gibt uns an, wann das geschah. Dem Haggai scheint es im ganzen Buch wichtig zu sein, wann was passiert ist, dass es wirklich so ein historisch verankert ist. Was noch auffällt, ist der Name Gottes. Jahwe Zebaoth heißt es. Das wird verschieden übersetzt in unseren Bibeln. Der Luther übersetzt das sehr wörtlich. Herr Zebaoth, dann gibt es Herr der Herrscher, Herr der Allmächtige, Jahwe der allmächtige Gott, Herrscher der Welt, der Allherrscher, der Herrscher über aller Mächte. Also es ist ein Ausdruck der Souveränität Gottes, der Größe Gottes, der Allmacht Gottes. Das ist der Gott, der hier zum Volk spricht. Und immer wieder heißt es, der Herr spricht. Ich habe euch mal das ganze Buch Haggai aufgezeigt und gelb markiert, wo immer steht, dass der Herr spricht. Und den größten Redeanteil in diesem Buch hat Gott. Ja, das ist ja nicht in jedem Buch der Bibel so. In manchen Büchern kommt Gott, das Wort Gott noch nicht mal vor. Hier ist es immer Jahwe, der Allmächtige, der Gott Zebaoth, der spricht. Und im Kontrast dazu steht, was die Menschen sprechen. Was sagte das Volk Israel? Es sagte, die Zeit ist noch nicht gekommen, das Haus des Herrn zu bauen. Warum das? Sie erlebten Widerstand. Es war schwierig, den Tempel zu bauen. Die Feinde sabotierten diesen Tempelbau. Das Volk war einfach demotiviert, entmutigt und auch verängstigt. Von allen 4 Seiten erlebte es Widerstand. Habt ihr das auch mal erlebt? Ihr habt was angefangen und dann wurde es schwierig und dann habt ihr das Projekt einfach ruhen lassen. Wir haben heute keinen Tempel, so wie die Juden damals. Keine so eine zentrale Anbetungsstelle, wo sich das ganze Leben drum dreht. Für die Juden bedeutete der Tempel das Heiligtum. Das ist der Ort, wo Gott wohnt. Der Ort, wo der ganze Gottesdienst geschah. Wo geopfert wurde. Dort, wo Vergebung war. Und die Juden sagten, es ist noch nicht an der Zeit, diesen besonderen Ort wieder aufzubauen. Es war nämlich angeblich Zeit für etwas anderes, nämlich ihre eigenen schicken Häuser, die sie wie Paläste bauten, aufzubauen. Und Gott stellt es hier so als rhetorische Frage dar. Ist es für euch selber die Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während mein Haus, aus der Tempel verödet daliegt? Und die Antwort ist nein, es war nicht die richtige Zeit. Wir könnten sagen, das Volk Israel hatte zu diesem Zeitpunkt einfach die falschen Prioritäten. Statt sich um die Sache des Herrn zu kümmern, kümmerten sie sich lieber um sich selbst, wollten sich selbst verwirklichen, weil das war in dem Moment einfach einfacher. Gott reagiert darauf, indem er seinen Propheten Haggai schickt und er lässt ihn sagen, richtet euer Herz auf eure Wege. Merkst du was? Sollte das im Neudeutsch heißen. Merkt ihr was? Ihr schöpft Wasser in Danaiden Gefäßen. Ihr versucht etwas zu bewirken, aber es klappt einfach nicht. Jetzt überlegt doch einfach mal, woran könnte es liegen? Reflektiert mal eure Prioritätenliste. Wie ging es dem Volk? Es arbeitete viel, der Ertrag war aber einfach nicht so wie erwartet. Alles war irgendwie vergeblich. Waren es schlechte Dinge, die das Volk tat? War es falsch, ein Haus zu bauen? Nein, aber es war irgendwie die falsche Zeit dafür. Was sollten sie tun? Sie sollten ins Gebirge steigen, Holz holen und Gottes Haus bauen. Das war jetzt dran. Dann werde ich Gefallen daran haben. Und wen wird Gott verherrlichen? Das Volk? Nein, sich selbst. Gott geht es darum, dass Gott verherrlicht wird. Das sollte auch der Fokus für das Volk Israel sein. Baut das Haus, baut den Tempel. Das ist so die erste Anweisung von Gott an das Volk. Er wollte an erster Stelle stehen. Er wollte inmitten seines Volkes leben. Es sollte sich alles um ihn drehen. Gott möchte die erste Priorität in unserem Leben haben, weil alles andere ist Götzendienst. Und Haggai wiederholt sich einfach nochmal mit. Anderen Worten beschreibt er einfach, wie vergeblich die Arbeit ist. Sie haben nach vielem ausgeschaut, aber nur wenig haben sie erhalten. Weshalb das, fragt Gott, wegen meines Hauses, das verödet daliegt, während ihr lauft, jeder für sein eigenes Haus. Gott reagierte darauf. Er sah, dass es dem Volk nicht darum ging, nach diesem Bund zu leben, der immer noch aktuell war. Deshalb handelt Gott. Um euretwillen hält er den Tau des Himmels zurück und den Ertrag der Erde hält er auch zurück. Gott ruft eine Dürre über dieses Land, über das Land, die Berge und diese ganze Aufzählung. Jeder Bereich ist irgendwie davon betroffen. Und Gott gibt es offen zu, er selbst hat diese Situation herbeigeführt, als Erziehungsmaßnahme für sein Volk, dass sie endlich ihr Herz auf ihre Wege richten, zum Nachdenken kommen. Und Gott stellt diesen Zusammenhang her, weil mein Tempel verödet da liegt und eure prächtigen Häuser da sind, deshalb herrscht Dürre im Land. Gott greift in Himmel und Erde ein, um sein Volk zu erziehen. Das ist so die Predigt des Haggai. Kurz und knapp, wenige Verse und die Predigt hat einen riesigen Effekt. In den letzten vier Versen, in dem Kapitel, wird beschrieben, wie die Leiter des Volkes, dieser Statthalter und auch der hohe Priester und letztendlich auch das Volk reagieren. Und ich fand diese drei Reaktionen sehr beeindruckend und ich glaube auch sehr hilfreich für uns. Das erste ist, sie hören. Sie hören auf das, was Gott sagt, durch den Propheten Haggai. Und wenn Gott redet, tut's gut, oder dann ist es ratsam, dass wir erst einmal zuhören. Das zweite ist, das Volk fürchtet sich vor dem Herrn. Es wird sich bewusst, wer Gott eigentlich ist. Es ist eine Ehrfurcht, ein Respekt, der da entsteht, wenn Gott redet. Und sie erkennen ihre falschen Prioritäten. Aber es bleibt nicht bei dieser Furcht. Gott reagiert auf diese Furcht und er sagt einfach diese tröstenden Worte, ich bin mit euch, spricht der Herr. Das hat Gott schon dem Mose versprochen, den Patriarchen im Alten Testament und immer wieder wiederholt Gott, dass er bei seinem Volk ist. Und auch in dieser Situation, als sie im Exil waren, wo sie ihrem Tempel, ihrem Gott so weit entfernt waren, war Gott bei ihnen. Und auch jetzt in dieser Situation. Wenn Kinder Angst haben, wo laufen sie hin? Hoffentlich im Normalfall zu ihren Eltern. Wenn wir Angst haben, dürfen wir zu Gott rennen. Das Dritte, das Volk hört nicht nur, es bleibt nicht nur in dieser Ehrfurcht, in dieser Demut stecken. Nein, es beginnt mit der Arbeit. Das Volk beginnt wirklich, seine Prioritäten neu zu setzen. Und aus der Zeitangabe, die wir am Ende lesen, können wir sehen, dass wir 24 Tage dafür brauchten. Sie nehmen sich Zeit, ihr Herz auf ihre Wege zu richten. Zu überlegen, was machen wir hier eigentlich? Warum schöpfen wir Wasser mit Danaidengefäßen? Es ist allerdings nicht ihr eigener Verdienst, dass sie jetzt beginnen, aktiv zu werden. Es ist Gott, der den Geist erweckt. Gott steckt letztendlich hinter allem. Drei Reaktionen: hören, demütig vor Gott werden und gehorchen. Das Volk hatte hier verstanden, was in Matthäus 6,33 steht. Da heißt es: Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Damit bin ich schon da, was dieser Text in Haggai für uns heute bedeuten kann oder soll. Hat es nur so eine historische Bedeutung? Ja, das gab man Haggai. Und der hat das bewirkt, dass der Tempel wieder gebaut wurde. Sollen wir heute einen Tempel bauen? Oder sollen wir eine große Kathedrale bauen? Geht es einfach darum, etwas zu tun, in wilden Aktivismus zu verfallen? Was sagt Gott im Neuen Testament über seinen Tempel? Wir hatten die Verse schon gehört. Aus 1. Korinther 3,16-17. Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid, dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt? Wer den Tempel Gottes zerstört, zerstört sich damit selbst, wenn er Gottes Gericht über sich bringt, denn Gottes Tempel ist heilig und dieser heilige Tempel seid ihr. Oder in 1. Petrus 2, Vers 5, da heißt es: Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr von Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind. Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Der Tempel Gottes sind wir. Wir, die wir eine Gemeinde bilden. Jeder ist ein Teil des Ganzen. Und so wie Haggai damals das Volk Israel ermutigte, möchte ich uns heute auch ermutigen. Zum einen, lass uns heute mal unsere Herzen auf unsere Wege richten. Was ist unsere Priorität? Was steht auf Platz 1? Geht es uns auch wie diesen Schwestern, die Wasser mit löchrigen Gefäßen geschöpft haben? Könnte das vielleicht die Ursache sein? Was für Ausreden haben wir vielleicht, nicht an Gottes Tempel, an seiner Gemeinde teilzuhaben, daran zu bauen, sich einzubringen mit allem, was Gott einem dafür geschenkt hat? Das Volk Israel hatte die einfachste Ausrede: Wir haben keine Zeit. Das ist also auch unsere Lieblingsausrede, oder? Wenn wir so in den Terminkalender schauen: Oh nö, leider keine Zeit, da habe ich schon was vor. Ich möchte uns heute dazu ermutigen, unsere Prioritäten neu zu überdenken, neu zu ordnen. Denn heute ist es Zeit, Gott zu verherrlichen. Bedeutet das, dass man kein Haus bauen darf heute? Dass man nicht zur Arbeit gehen soll? Sich nicht in die Familie investieren soll? All die alltäglichen Dinge tut? Nee, ich glaube, das geht um die Prioritäten. Und es geht um die Frage: Warum tue ich, was ich jetzt gerade tue? Denn auch wenn ich ein eigenes Haus baue, kann es dabei darum gehen, dass Gott verherrlicht wird. Warum baue ich das Haus? Damit mein Reichtum zum Vorschein kommt? Oder öffne ich eventuell die Türen und nehme Leute auf? Oder bin gastfreundlich? Wenn ich in meinem Beruf arbeite, soll es zuerst um Gott gehen, nicht um mein Portemonnaie. Wenn ich eine Familie gründe, soll es dabei erst um Gott gehen. Ich glaube, das ist damit gemeint, wenn es heißt, dass wir zuerst nach Gottes Reich trachten sollen. In allen Dingen, dass es nicht so eine Prioritätenliste ist, erst Gemeinde, dann Familie, dann Beruf oder wie auch immer man diese Reihenfolge macht. Es soll bei allen Punkten, die auf dieser Liste stehen, immer zuerst um Gottes Reich gehen. Weil Gottesdienst ist nicht nur dort, wo sich Christen treffen, sondern Gottesdienst geschieht im Alltag. Lass uns heute diese drei Dinge lernen, wie das Volk auf Gottes Wort hören und uns bewusst werden, wer dieser Gott eigentlich ist. Denn Gottes Plan war es, die Gemeinde zu bauen. Auch wenn uns Gemeinde oft nicht gefällt oder nicht das ist, was wir uns erhoffen, es ist immer noch Gottes Plan gewesen. Und wir dürfen teilhaben daran. Wir dürfen uns mit einbringen. Lass uns unsere Stellung vor Gott bewusst werden. Aber auch bewusst werden, dass Gott mit uns ist. Bei allem, was vielleicht schiefläuft, bei allem, was uns einfach schwerfällt. Und lass uns einfach Gottes Tempel bauen, seine Gemeinde. Abschließend nochmal der Vers aus Matthäus 6, 33. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazugegeben werden. Amen.